Heute haben wir uns einfach mal, oder wollen wir uns Gedanken machen über die Frage, warum. Die Frage, warum, denke ich, bewegt und beschäftigt jeden Menschen. Und ich glaube, es gibt keine Frage, die so viel angesprochen und so häufig angesprochen wird. Und das nicht nur von Ungläubigen, sondern auch von Menschen, die ganz bewusst mit dem Herrn Jesus leben. Warum? Warum führt Gott so? Warum hat Gott das so zugelassen? Warum hat Gott das nicht verhindert? Er hätte es doch verhindern können. Warum muss das jetzt gerade in meinem Leben so sein? Und diese Fragen könnte man jetzt aneinander reihen, ohne irgendwo wirklich, dass einem der Stoff ausginge. Warum? Weil diese Fragen eigentlich zum menschlichen Leben und Dasein gehören seit dem Sündenfall. Das Warum hat begonnen im menschlichen Dasein mit dem Augenblick der Trennung von Gott. Und deshalb, auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir mit Gott leben, bleibt hier und da eine Frage in unserem Leben offen. Und spätestens jetzt, wo wir vielleicht gerade den Hiob lesen, dann entdecken wir ja genau diese Warum-Fragen auch wieder neu. Und deshalb einfach so ein kleiner Blick in das Leben des Hiob. Wie konnte er mit dieser Problematik und dieser Not fertig werden? Ein Mann, der gottesfürchtig war, einer, der wirklich so von ganzem Herzen, und jetzt muss man mal bitte bedenken, er hatte keine so große, breite Gotteserkenntnis, wie wir sie heute haben durch den Herrn Jesus. Aber er hat beobachtet auch seine Freunde, sie haben Prinzipien gelernt, sie haben entdeckt, aha, wenn jemand sich wirklich treu an Gott hält, dann wird Gott ihn segnen. Und deshalb kamen sie mit ihren Vorstellungen jetzt überhaupt nicht mehr klar. Wie ist das denn möglich? Ich bin doch Gott treu gewesen, nicht? Wie hat er sich bemüht darum, selbst wenn seine Söhne und Töchter und so, wenn sie irgendwie unterwegs waren, haben Feste gefeiert und so, dann hat er ja sogar ja um seiner Kinder willen gebetet, hat ein Opfer gebracht, hat sich bemüht darum, dass diese Beziehung zu Gott immer intakt war. Und dann das. Dann kommt erst die Nachricht, Herden umgekommen, weiß ich, alles Mögliche passiert, dann seine eigene Familie, er bleibt praktisch allein mit seiner Frau. Herr, warum? Und dann kommen ja seine Freunde, die sitzen erstmal so eine ganze Woche bei ihm, finde ich sehr gut, sollte man sich vielleicht mal zur seelsorglichen Hilfe nehmen, dass man nicht meint, man käme irgendwo rein und hätte schon das Rezept parat, ja. Finde ich schrecklich, wenn Christen schon gleich immer dann so mit Bibelstellen losschlagen. Sie sitzen erst einfach mal da, sie schauen sich das mit an, sie leiden einfach erst mal mit. Sie haben keine Antwort und kommen dann einfach zurück auf das, was sie so an Prinzipien erkannt haben. Gott treu sein bedeutet, Gott wird mich segnen. Gott wird seine liebende, erbarmende Liebe sich meiner annehmen. Er wird mich bewahren. Er wird mich beschützen. All diese Dinge sind eigentlich ganz biblisch, oder? Und hier merken wir mit einem Mal bei Hiob, hier kommen wir an die Grenze. Hiob konnte nicht hineinschauen in diese anderen Zusammenhänge der himmlischen Welt. Sie konnten nur diese horizontale Ebene sehen, auf der sie sich da zur Zeit in ihrem Leben befanden. Das haben sie erkannt, das haben sie richtig versucht zu transportieren. Das muss man einfach mal ehrlicherweise sagen. Und trotzdem, wie sollte ein Hiob mit dieser Not und diesen Problemen umgehen? Warum? Und immer wieder, in allen möglichen Kapiteln, bei Hiob sehen wir diese in Kapitel 3, mehrmals in Kapitel 7, in Kapitel 13, immer wieder diese Fragen, warum? Warum, Gott? Warum? Und es ist mit Sicherheit nicht die Frage, wie sie der Ungläubige stellt, so die geballte Faust nach oben. Warum lässt Gott das zu? Na, ich bin ja immer ein netter Mensch gewesen, habe noch nie einen erschlagen, von daher. Was bildet sich Gott eigentlich ein, dass er mit mir so einen Weg geht? Diese Frage meine ich nicht, sondern diese Frage als Gläubiger, dass man dasteht und sagt, Herr, eigentlich habe ich doch, soweit mir das bewusst ist, meinen Weg wirklich im Willen Gottes versucht zu praktizieren. Und dann das. Wieso ist das möglich? Jetzt kommen eigentlich erst die Hauptprobleme. Und die Hauptprobleme sind dann, gerade bei Gläubigen, ich sehe das ja in der Seelsorge immer wieder, ich kenne mich ja auch, ist doch nicht so, als wenn alles immer nur glatt gegangen wäre, wenn ich so mein Leben betrachte, nicht? Wie viele Warums hätte es da eigentlich schon geben müssen in meinem Leben? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin so dankbar, es hat eigentlich nur einmal in meinem Leben so, als ich 28 Jahre war, gerade richtig ordiniert, nicht? Und so weiter und dann schon auf dem Abstellgleis, kennt ihr ja, aber Diagnose Leberkrebs, dass dann die Frage für mich hochkam, Herr, wieso, warum denn? Kaum richtig im Dienst, warum hast du mich berufen? Jetzt Abstellgleis, warum das? Und dann wollte er keine Gemeinde haben, keine Bibelschule, nichts, keiner wollte mich mehr haben. Warum? Wie gesagt, nicht die geballte Faust, sondern das überhaupt nicht mehr verstehen können, wieso und warum Gott auch Menschen, die bewusst nach seinem Willen fragen und ehrlich leben wollen vor Gott, wo man die Enden nicht mehr beieinander bekommt und nichts mehr versteht. Nur, wenn ich die Sache heute vom Ziel her sehe, muss ich sagen, eine einfach exzellente Vorbereitung Gottes, wie sollte ich heute Menschen begegnen, die durch diese Tiefen gehen, wie sollte ich ihnen heute wirklich mit dem Wort Gottes begegnen können, ohne diese eigenen Tiefen. Und das ist das Interessante, diese Vorbereitung Gottes in unserem eigenen Leben, es ist also kein Unsinn, sondern Wege, die Gott uns führt, auch wenn wir heute noch davor stehen und fragen, auch wirklich manchmal weinend, warum, bekommen einen Sinn, weil wir sie unter seiner Führung gehen. Gottes Wege in unserem Leben haben immer Sinn, auch wenn wir es heute überhaupt noch nicht zuordnen können. Und das ist gut zu wissen und auch wirklich tröstlich. Trotzdem geht die Frage, warum weiter? Und zwar, man zermartert oder man wird zermartert mit dieser Frage, warum? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, habe ich das selbst verschuldet? Wo liegt der Fehler in meinem Leben? Da kennen wir ja die Freunde, nicht? Die Freunde des Hiob, die dann ja vielleicht auch unsere eigenen Geschwister sind, die müssen gar kein Wort sagen, die gucken nur. Und ich empfinde mit einem Mal dieser Blick von diesem Bruder oder der Schwester schon gleich wie so im Scheinwerferlicht, der durchleuchtet mich glatt und denkt jetzt, na, was mag er wohl verbockt haben, dass Gott ihn so dazwischen nimmt. Und diese Fragen, die tun weh. Jesus, warum? Und dann kommt das, ja, warum versteht mich denn jetzt keiner? Warum verdächtigen mich denn jetzt auf einmal alle? Ich will das jetzt nicht weiter ausziehen, aber da steht man dann mit einem Mal und weiß einfach nicht weiter. Hätte ich es vielleicht durch eine andere Verhaltensweise oder durch irgendwelche anderen Dinge verhindern können? Dann fängt man an, dann kreist man nachts. Kennt ihr? Psalm 73, Psalm 78, nicht? Dass man dann nachts gar nicht mehr denkt, man wird bereits gedacht. Man möchte gerne einschlafen und die Gedanken, die turnen einfach weiter. Man kommt nicht mehr zur Ruhe. Warum? Ja, ist doch, denke ich, so klassisch für das menschliche Dasein. Es ist Strafe, Herr, aber für was? Was war die Ursache? Die Frage nach der Schuld ist ja zunächst einfach berechtigt. Die Frage muss man stellen. Nur die Frage ist, wie wir sie stellen als Seelsorger. Die eine Seite und die andere Seite Schaut doch genauer mal in Gottes Wort, wie Gott diese Fragen stellt. Ich denke, da wo Gott dem Volk Israel begegnet ist, auch da wo es um Gericht ging, hat Gott, und das müssen wir uns vielleicht für unsere eigene Erziehung einfach mal so grundsätzlich merken, Gott hat nie gestraft in Gedanken der Vergeltung für gestern. Sondern wenn Gott gestraft hat, dann war es immer Hilfe für morgen. Und das ist sein Prinzip. Hier steht einfach seine Liebe dahinter. Das heißt, egal welche Wege Gott uns führt, es ist immer eine Dimension, die wir in vielen Bereichen zur Zeit überhaupt nicht überschauen können. Es ist viel größer, wir können die Hintergründe seines Denkens und seiner ganzen Größe nicht erfassen. Und trotzdem, Gott steht dahinter als der liebende Vater, der etwas, und jetzt sage ich das bewusst, Besonderes mit uns vorhat, nicht kaputt machen will. Diese Frage, warum, stellt sich natürlich auch bei Menschen, die in besondere schwierige Situationen hineingestellt sind. Ich will einfach nur mal so zwei Dinge ganz schnell rausnehmen aus den letzten 14 Tagen. Da ruft eine Mutter bei uns an. Sie hat einen Jungen, leukämiekrank. Ich muss das einfach oder will das einfach nur mal so kurz andeuten. Sie ist einfach am Ende. Sie telefoniert immer wieder, täglich, morgens, abends, dreiviertel Stunde vom Handy aus, weil sie dort in der Klinik gar nicht anders telefonieren kann. Und davon ist erstmal eine halbe Stunde weinen. Und in diesem Schluchzen kommt immer wieder diese Frage: Gott, warum denn? Warum? Da wird ihr Junge transplantiert, 6 Jahre alt. Und dann ist Transplantation eigentlich gut überstanden. Blutzellbildung setzt ein. Und dann kommt die Abstoßung. Da kommt ein Virus da rein. Und sie kommt dann eines Morgens ins Zimmer und es ist alles so hoffnungsvoll gewesen. Und da liegt der Junge dort, völlig gelähmt. Liegt dann noch 6 Wochen an der Herz-Lungen-Maschine. Und dann müssen die Eltern selber mit entscheiden. Ja, es ist nichts mehr, wir müssen die Maschine abstellen. Warum, Gott? Nicht so einfach. Wir haben nun einen sehr intensiven Kontakt. Die Eltern haben wirklich das Beten gelernt, kommen aus dem Katholizismus. Wir erleben immer wieder, wie Menschen darüber zum Glauben kommen. Dann ist die Beerdigung von diesem Jungen, etwa 600 Personen sind da mit zur Beerdigung. Es geht einem schon nah. Man steht mit einem Mal da ein Vater, der gleichzeitig parallel dazu mit seiner 6-jährigen Tochter auch dort mit in der Klinik ist. Und diese 6-jährige Tochter, auch Leukämie, 2-mal transplantiert, immer wieder rezidiv. Jetzt macht man die letzte Chemotherapie. Und wenn die nichts mehr bringt, ist das Kind in 14 Tagen tot. Und dann steht dieser Vater, der geht von seiner Tochter nicht, bleibt die Mutter alleine im Krankenhaus und er kommt mit zu der Beerdigung von dem kleinen Andreas. Und er geht auf die Eltern zu und sie weinen alle laut. Und da kommt wieder diese Frage, warum, warum? Könnt ihr das? Ich glaube, dass wir viele Antworten gar nicht geben können. Und trotzdem, es bleibt der liebende Vater, der etwas Besonderes mit uns vorhat. Ich bin so dankbar, dass diese Eltern ganz neu an Fragen gekommen sind. Dass wir, wenn wir mit ihnen sprechen, dass die heute von sich aus schon sagen, können Sie noch mit uns beten? Wollen wir noch miteinander beten? Am Telefon? Warum? Ich möchte jetzt die Antwort nicht so sehr geben für Menschen, die gar nicht mit dem Herrn Jesus leben, sondern für uns, die wir bewusst mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Wie werden wir fertig mit dieser Frage oder wo können wir Antwort finden, gerade bei dieser Frage, warum, die uns ja auch im Alltag immer wieder beschäftigt und bewegt. Ich greife jetzt einfach mehrere Bibelstellen auf und möchte so ein Stückchen Hintergrund ausleuchten. Erste Stelle aus 2. Mose 5, 22. Da haben wir folgende Situation. Ihr kennt ja die Geschichte des Mose. Mose als Kind, und Gott hat ja offensichtlich was Besonderes mit ihm vorgehabt, sonst hätte er diesen Weg so nicht geführt. Er kommt an den Hof des Pharao und das über welch seltsamen Weg, da im Körbchen. Seine Mutter gibt ihn dort in dieses Körbchen, die Miriam passt drauf auf. Und naja, die Schwester des Pharao, sie entdeckt dieses Körbchen mit dem schreienden Kind offensichtlich, nicht? Deshalb Mose aus dem Wasser gezogen. Er kommt wieder zurück zur Mutter, wird zunächst mal noch weiter ernährt und als er entwöhnt ist, kommt er zurück ins Haus des Pharao. Und dann kommen 40 Jahre, ich habe ja nochmal darüber gesprochen, könnt ihr euch vielleicht erinnern, diese dreimal 40 Jahre, erste 40 Jahre Aufstieg des Mose, ein Mann voll großer Taten, voll Macht, ein Mann, der wirklich alle Universitätsstudiengänge durchmachen konnte, die in Ägypten möglich waren, der wirklich alles hinter sich gebracht hat, was man irgendwo nur an Karriere hat möglich machen können, so. Und dann kommt dieser 40 Jahre Abstieg, der totale Abstieg. Er muss zurück in die Wüste. Kennt ja die Nebengeschichten, ich will das jetzt nicht alles so erwähnen. Er ist jetzt in der Wüste unterwegs. Was ist er geworden? Ein Hirte. Dieser Hirte, dieser Mose, muss für sich selber ja kein Selbstwertgefühl mehr haben können. Warum? Weil der Ägypter, überhaupt der Araber, für den ist einfach der Hirte das Allerletzte. Deshalb, als Volk Israel, das heißt die Söhne Jakobs, dann nach Ägypten kommen, was hatte Josef ihnen gesagt, was sie sagen sollten, was sie für eine Berufsgruppe waren? Hirten. Ja, warum sollten sie das sagen? Weil man mit den Hirten nichts zu tun haben wollte, damit sie abseits wohnen konnten. Damit war also gewährleistet, dass sich die Ägypter mit denen mit Sicherheit nicht verschwägern wollten. Ja? Nun, dieser Mose, der jetzt genau dieses Gedankengut, damit ist er groß geworden, der steht jetzt in der Wüste, der muss ja fast vor sich selber einen Ekel bekommen. Wo ist er denn hingekommen? Menschenskinder nochmal. Hirte. Zu allerletzt. Und Gott bringt ihn genau auf diesen Weg an den Punkt, wo er ihn gebrauchen kann. Wenn der Mose 40 Jahre früher gefragt hätte, Gott, warum? Hätte er mit Sicherheit keine Antwort gewusst. Nach 40 Jahren, als er dort am brennenden Dornbusch steht und seine Berufung erfährt, da merkt er so ganz langsam, jetzt fängt es an zu dämmern bei ihm, dass Gott noch was mit ihm vorhat in die Zukunft hinein. Dieser Mose, er geht dann los aufgrund seiner Berufung. Ich denke, ihr wisst das ja, der hatte ja damals schon ein Handy. Darüber hat Gott ihm das dann mitgeteilt. Und außerdem hat Gott dann dem Aaron gleich auch, der hat nur eine andere Nummer gehabt, nicht? Der war da D2-Netz oder so, ich weiß nicht, oder D1. Der hat dann dem Aaron auch mitgeteilt, dass der auch an den Rand der Wüste laufen soll. Muss man sich mal vorstellen, nicht? Gott beruft den Aaron auf der einen Seite in Ägypten und den Mose in der Wüste und er führt sie zusammen an die Grenze der Wüste. Ja, Moment, möchte ich mal wissen. Wenn dann kein Gott ist, möchte ich wissen, wie das funktionieren soll, nicht? Gut, sie kommen also dort zusammen. Mose hat einen klaren Auftrag. Er soll zu dem Pharao gehen und er soll dem Pharao sagen, lass mein Volk ziehen. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle. Und von daher wissen wir auch die Antwort. Was sagt der Pharao? So wie viele Christen oft, wenn es so um Entscheidungen geht. Jein. Das ist eine schöne Antwort, nicht? Legt man sich nicht fest, doch erst hatte er mal so vorsichtig Ja gesagt, wo es dann konkret wurde. Wenn die dann los wollten, dann hat er gesagt, Moment, hier bleiben, nicht? Jetzt geht's noch nicht. Und so ging das ja mehrere Male. Wie war das Ergebnis? Mose hatte doch eine Berufung. Je öfter er bei dem Pharao erschienen ist, umso besser ging es dem Volk Israel in Ägypten, oder wie war das? Sie mussten noch mehr Ziegel brennen. Die Peitsche krachte noch öfter auf ihren Rücken. Und dann kommt diese Frage in 2. Mose 5, 22, warum, diese Frage sagt Mose oder richtet Mose an Gott, warum tust du so übel an dem Volk? Mose konnte es nicht kapieren. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du mich berufen. Ich bin jetzt aus der Wüste extra zu dem Pharao gegangen. Was denn das Ergebnis? Noch mehr Probleme. Ich denke, du wolltest dein Volk retten. Und jetzt? Die haben ja noch mehr zu leiden. Aber da kleiner Zwischengedanke. Ich denke, das ist ja bekannt. Gott hat ja nicht nur einmal bei dem Pharao angeklopft und hat gesagt, lass mein Volk ziehen durch Mose. Was hatte Gott für ein Ziel? Wir müssen das bitte immer in diesem großen Zusammenhang sehen. Was hatte Gott für ein Ziel? Gott hatte eindeutig mitgeteilt, dass die Gerichtsreife des Pharao noch nicht vollends erreicht war. Aha. Es kann also passieren, dass wir als sein Gottesvolk, als seine Kinder, ein Stück mit darunter leiden müssen, weil das Maß noch nicht voll ist auf der anderen Seite. Aber keine Sorge. Das Maß wird voll. Und je mehr seine eigenen Kinder auch mit leiden müssen, umso mehr wird Gott auch seine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Ich denke, das sollten wir einfach auch so in diesem Zusammenhang mal sehen. Warum tust du so übel an dem Volk? Nicht so leicht zu verstehen. Aber vom Ziel her entdeckt man, dass Gott etwas vorbereitet. Zweite Stelle, 2. Mose 14, ein paar Kapitel weiter, in Vers 11. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Endlich ist die Sklaverei zu Ende. Man hat ihnen so viel mitgegeben, dass sie ganz beschämt waren, nicht? Die Ägypter, die haben jetzt gesagt, Mensch, schnell raus, ihr könnt alles mitnehmen, aber nur raus mit euch hier. Warum? Weil Gott durch den Gerichtsengel durch Ägypten gegangen ist, die ganze Erstgeburt war gestorben. Tassa, kennen Sie ja alle, nicht? Da, wo die Türpfosten bestrichen waren mit diesem Blut dieses Opferlammes, da ging der Gerichtsengel, der Würgeengel vorbei. Das war so die erste, klare, entscheidende Erfahrung für das Volk Israel, dass sie dann mit Gott oder mit Mose Gott loben konnten, der Herr ist unser Gott. Ja, aha. Bis dahin haben sie immer nur gesagt, Menschenskinder nochmal, kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kriegen wir ja noch mehr Probleme. Ja, jetzt machen sie zum ersten Mal also eine ganz großartige Erfahrung mit Gott. Es geht weiter. Sie sind unterwegs, habe das ja öfter als Beispiel hier gebraucht, sie sind über dem Schilfmeer so unterwegs, ja? Über dem Schilfmeer. Und jetzt sind sie eigentlich genau schon über dem Schilfmeer hinweg, da sagt Gott, stopp, ihr wart viel zu schnell, ihr müsst nochmal zurück. Ich muss die ganze Karawane zurück. Und bitte, 3 Millionen Leute, 3 Millionen mit dem ganzen Vieh. Die müssen also zurück, marsch, marsch. Und Gott führt sie genau in die Falle. Das heißt, rechts vor ihnen sind die Berge, so halb links vor ihnen ist das Schilfmeer, herrlich, ne? Wunderschöne Gegend. Und hinter ihnen, die ägyptischen Streitwagen, das war eine wunderschöne Erlebnisphase, ne? Oder? Nur ich frage, wann hat Volk Israel denn diesen großen Gott kennenlernen können? Wenn alles glatt ging, alles nur bestens war, die gebratenen Tauben flogen durch die Luft, oder wie? Nein, nein, da wo sie mit ihrem Latein völlig am Ende waren. Und nicht nur das, sondern wo sie mit anschauen konnten, wie die, die bis dahin Macht über sie besaßen, einfach unter der gewaltigen Hand Gottes zugrunde gehen müssen, mussten. Sie sehen also, der eigentlich in dieser Welt Macht hat, in die Ägypter, Welt, Macht zur damaligen Zeit, ja, vor Gott, ja, eine kleine Fliege, nicht, die zertreten wird, mehr nicht. Und was macht Gott jetzt? Ist er vorher vor ihnen hergegangen? Wolkensäule, Feuersäule. Und jetzt tritt er hinter sie. Was sind das für Erfahrungen, die wir da gemacht haben? Es ist mit einmal nachts dunkel. Stell mal vor, diese ägyptischen Streitwagen mit ihren Fackeln oder so. Was ist das beängstigend? Was macht Gott? Er stellt sich hinter sie. Er bildet einfach eine Wand zwischen den ägyptischen Streitwagen und dem Volk Israel. Bei dem Volk Israel alles hell. Die Feuersäule erhellt das Volk Israel. Und bei den Ägyptern stampft finstere Nacht. Die können sich gar nicht von der Stelle rühren. Entscheidende Erfahrungen, dass sie Gott vertrauen konnten. Und dann dieses wunderbare Erlebnis, nicht? Diese Mauern von Wasser, die stehen mit einem Mal. Und das ganze Volk Israel, sie dürfen dorthin durchgehen. Trockenen Fußes steht da. Und dann die ägyptischen Streitwagen hinterher, die dann einfach mit Mann und Maus untergehen. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der anderen Seite, Mose mit dem Volk Israel, als sie dort auf dem Berg stehen, sie fangen an, das Lied des Mose, nicht? Sie fangen an, Gott zu loben. Wie hätten sie Gott kennenlernen können, außer durch diese Ausweglosigkeit? Und genau in dieser Situation, 2. Mose 14, 11, beim Auszug bei dem Schilfmeer. Warum hast du uns das angetan? Ja, Mensch. Volk Israel. Ich denke, ihr wolltet Gott kennenlernen. Nein, sie sagen, warum hast du uns das angetan? Aber als sie das Schilfmeer hinter sich hatten, da haben sie Gott zugejubelt. Wie groß ist unser Gott? Darum, wenn wir vor Wegen stehen, wo wir das Ziel noch nicht sehen können, sind wir natürlich in Gefahr. Herr, warum? Warum tust du uns das an? Wenn wir etwas weiter sehen, auch wenn wir blind an der Hand unseres Herrn gehen, manchmal ist es ja so, dass man einfach blind vorwärts geht. Ich wusste im letzten Jahr auch nicht, was ich da tue. Ich wusste nur, dass Gott gesagt hatte, Rainer, vorwärts, nicht rückwärts, vorwärts. Und ich kann heute nur sagen, ich habe das ja das letzte Mal schon gesagt, Gott hat es nicht nur gut gemacht, sondern Gott hat es ja super gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Es ist einfach, dass man nur sagen kann, Herr, wie groß bist du? Ich habe heute schon so viele Einladungen für das nächste Jahr, dass ich die überhaupt nicht unterbringen kann. Und man hat mir gesagt, wenn du mal von neues Leben weg bist, kannst du vergessen, ne? Ich werde dich kein Mensch mehr einladen. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Wir sind so mit Arbeit zugeschüttet, dass wir wirklich schon ein paar Mitarbeiter gebrauchen könnten. Ne? Aber es ist also genau das Umgekehrte passiert von dem, was man uns angekündigt hat. Wenn wir den Weg Gottes gehen, sehen wir nicht gleich da, ist nicht so, als wenn man schon eine Million so sicher auf der Seite hätte, nicht? Dass man da für die nächsten Jahre schon alles, wäre ja kein Problem werden, nicht? Nein, aber trotzdem, Gott hat uns unheimlich gut versorgt. Und wenn ich dann das Auto denke, dürfen nachher alle mal das Auto gucken gehen. Ja, wie groß unser Gott ist. Also, das ist einfach, ist nicht zu fassen. Okay, dritte Stelle. 4. Mose 14. Das Volk Israel unmittelbar, ja, vor dem entscheidenden Überschreiten des Jordans, nicht? Jetzt könnten sie das Land der Verheißung einnehmen. Jetzt sind sie da, direkt davor. Was machen wir da für Dummheit? Sie haben doch so viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Sie haben durch viele Höhen und viele Tiefen Gottes Güte, Größe, Macht und Liebe kennengelernt. Da haben sie doch gesehen, wie da Völker einfach gesagt haben, okay, wir treten von der Straße zurück, ganz schnell durchgehen, aber bitte tut uns nichts. Haben sie doch erlebt. Und jetzt stehen sie vor dem Land der Verheißung. Mose sendet die 12 Kundschafter aus und was passiert? Die 12 kommen zurück, die hatten eine gute Brille auf. Sie haben klar gesehen, was da passiert. Die haben befestigte Städte gesehen und Riesen. Mensch, die waren bewaffnet.
Sicher, Volk Israel hatte auch Waffen.
Wahrscheinlich, weiß nicht wie, nicht? Aber wahrscheinlich Mistgabeln und ein paar Dreschflegel oder so in diese Richtung, nicht? Oder irgendwelche Werkzeuge, mit denen sie zu tun hatten. Aber ich glaube nicht, dass die Ägypter gesagt haben, ihr könnt unsere Streitwagen übernehmen. Nein, nein, ich bin euer Gott. Ich will euer Feldherr sein. Das muss man erst lernen, dass man keine Waffen mehr in der Hand hat, dass der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stillstehen. Das muss man erst lernen. Das kann ich euch sagen. Ich habe letztes Jahr, ich will das nur noch mal so kurz anfassen, nicht? Mir da aus der Familie der Arbeitsrichter gesagt hat, nächstes, ich übernehme das. Hier, komm, wir gehen zum Anwalt und dann hier, da wollen wir mal gucken. Die müssen dir bis zum 65. Lebensjahr, können die dir ein Gehalt bezahlen. Das wollen wir mal sehen. Naja, nicht? Schon verlockend, nicht? Klar. Ist unkündbar, da machen die nichts dran, das setzen wir durch. Nein, ich habe klar gewusst, der ist nicht mein Weg. Wie gut, dass ich nicht darauf eingegangen bin, nicht? Ist doch prima. Aber da könnte man natürlich manchmal, da sieht man die Riesen und die Berge und weiß ich was, die Bewaffneten, da hat man keine Waffe. Oder man könnte ja eigentlich. Und man sagt, nein, Herr, ich will mich verlassen lernen auf dich. Du bist meine Waffe. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet still sehen, stehen. Staunen können über der Größe und Macht Gottes. Wird man nur da, wo man seine eigenen auch Möglichkeiten vielleicht mal beiseite lässt und sagt, Herr, okay, ich gebe das jetzt in deine Hand, weil ich will deinen Willen tun. Schon eine Herausforderung, oh ja, nicht? Klar, dann sagte dieser Arbeitsrichter, ich muss das nur schnell sagen, der sagte, ja, Abfindung und die müssen zahlen und weiß ich, so alles. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Weg. Und er kam jetzt, besuchte mich letzte Woche, habe ich ihm das Auto gezeigt. Dann rief er nächsten Tag an. Er hat gesagt, ich muss Abbitte tun. Gläubiger Mann. Eine Gemeindeleitung. Er sagt, ich muss Abbitte tun. Ich sage, wieso? Er sagt, da wärst du, mir ist heute Nacht klar geworden, so ich musste darüber beten und ich konnte den Gedanken gar nicht mehr loswerden mit diesem Auto. Und dann sagte er, du, ich glaube, dass Gott dir da eine Abfindung gegeben hat mit kräftigem Nachschlag. Wahnsinn, ja? Aber, ja, nicht so mit einem Mal ist er auf so eine Idee gekommen. Habe ich überhaupt noch nicht gehabt, diese tolle Idee oder diesen Gedanken. Gut, gehen wir weiter. Volk Israel hier, 4. Mose 14. Und da sagen sie, warum führt uns der Herr in dies Land? Warum führt uns der Herr in dies Land? Wenn wir doch besser in Ägypten gestorben oder in der Wüste. Aber jetzt noch in dieses Land, kann doch nicht wahr sein. Oh ja, Volk Gottes. Hier ist Volk Gottes unterwegs. Ja, ich weiß nicht, ob das an der Baustelle auch schon mal so ähnlich aussieht, nicht? Aber ich will es nicht hoffen, nicht? Ja, ja. Baut tapfer weiter im Vertrauen auf den Herrn. Nicht so sehr im Vertrauen auf die Brüder, die dann schon mal nicht kommen, ja? Oder die eigentlich kommen könnten und sollten und naja, jedenfalls sind da diese 10 Kundschafter, die dem Volk das Herz schwer machen. Das gibt es dann manchmal auch in der Gemeinde. Das sind so Geschwister, die unheimlich gut Negatives verbreiten können. Ah, die ganze Gemeinde ist eingestimmt auf Jammergesang. Richtig schön. Das ist dann so schön deprimierend. Es drückt so alle richtig freundlich nieder. Und alles jault dann nur noch. Und das Lob Gottes ist völlig weg, ja. Da singt man zwar so Loblieder, aber das Herz klingt nicht mehr mit. Es bringt also gar nichts, dass wir da die schönen Lieder singen. Wenn unser Herz, wenn die Saiten unseres Herzens nicht mehr mitklingen, ist das schlecht. Von daher, die Schwierigkeiten sind dazu da, dass wir Gottes Größe erkennen. Lasst uns von daher auch diese Schwierigkeiten, wenn wir jetzt Land erobern oder so ein Haus bauen, lasst uns die Schwierigkeiten aus Gottes Hand nehmen. Warum? Weil er sich daran verherrlichen will. Mensch, haben wir eine neue Perspektive. Kann vorwärts gehen. Müssen wir nicht untergehen. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Und dann Dann kommt eigentlich das traurigste Ereignis im Volk Israel. 40 Jahre Wüste, immer rund, immer rund. Warum? Weil Gott sagt, okay, wenn ihr unbedingt in der Wüste sterben wollt, bitteschön, könnt ihr haben, könnt ihr haben. Da, wo man Gott nicht mehr vertraut und da, wo man sich nicht mehr auf Gottes Wort einlässt, gibt es Probleme, eine ganze Menge, tiefe Probleme. Das Volk Israel muss 40 Jahre in der Wüste bleiben, damit die ganze erste Generation ab dem 20. Lebensjahr an, dass sie alle in der Wüste sterben. Schlimm aber war. Und erst mit der zweiten Generation führt Gott den Weg zu Ende. Er bringt sie erst ins Land der Verheißung. Deshalb nehmt die Schwierigkeiten aus Gottes Hand. Ja, Vater, wir wollen, dass du dich dadurch verherrlichen kannst. Das ist schon eine schöne Sache. Dann Jesaja 58, 3, das nur mal so ganz kurz und knapp. So haben wir, oh ja. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Volk Israel, Jesaja 58, der Jesaja, der hatte den Auftrag, Volk Israel Gericht zu predigen. Sie haben all die Gottesdienste immer noch nach Schema F abgespult. Es war alles noch in bester Ordnung. Aber nur äußerlich. Aber innerlich fehlte alles. Und deshalb hat Gott gesagt, Jesaja 1 ja schon, ich verzichte auf eure Gottesdienste und Neumonde und dann diese ganzen Feste. Es ekelt mich an. Es ekelt mich an. Und dann Jesaja 58. Da kommt man zum guten Schluss dahin, dass man sagt, bringt das sowieso nichts mehr. Ob man nun Gott treu ist oder nicht, ob man es so genau nimmt oder nicht, sowieso egal. Gott sieht sowieso nicht mehr an. Moment. Das ist aber nur das Problem da, wo man von Anfang an Gott nicht mehr wirklich von ganzem Herzen dient. Deshalb sollten wir uns für uns selber das neu klären und sagen, Herr, okay, ich möchte von ganzem Herzen, dass du Herr bist in meinem Leben. Nicht nur, dass die Gottesdienste und die frommen Taten oder weiß ich was so nur noch gewohnheitsmäßig abgespult werden. Dann Jeremia 12, 1. Und ich weiß nicht, ob Sie das so nachvollziehen können, ähnlich wie Psalm 73. Warum geht es den Gottlosen so gut? Ja, manchmal könnte man wirklich so denken, den Gottlosen geht es wirklich besser. Da steht dann da zum Beispiel, ja, sie haben alles in Fülle. Die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Guckt euch manche Menschen an, die leben auf Kosten von anderen, die nehmen andere aus wie eine Weihnachtsgans, die fragen nicht danach, haben kein Gewissen mehr, nichts. Und die leben drauf los, ja. Kleiner Moment, wartet ab. Psalm 73 ja genauso, bis dass ich sah ihr Ende. Oh ja, wartet ab. Gott hat oft sehr viel Geduld, von daher, wir sollten nicht nur so kurzsichtig fragen, warum geht es den Gottlosen so gut. Aber trotzdem, der Jeremia ist mit dieser Frage nicht zurechtgekommen, zunächst. Wisst ihr warum? Er hat die Wahrheit Gottes weitergesagt. Ihm gegenüberstehen, weiß ich, hunderte andere sogenannte Propheten. Das ging heiß rund. Man hat den Propheten, den Jeremia, misshandelt. Nur weil er die Wahrheit gesagt hat. Das geht's bis heute. Bis heute. Und deshalb kam er mit dieser Notsituation nicht zurecht. Herr, warum stehst du nicht zu mir? Ich denke da an eine Situation, der Matthias studiert ja nebenbei auch Theologie und er hat das immer so wirklich so ganz treu da steht geschrieben und ich habe ihm ja nun genug Material zur Verfügung stellen können im Studium und so. Und dann kam es zum ersten Examen und dann sagte sein Professor, nicht, wurden sie alle vorgenommen, dann so, sagte,
Wissen Sie, Herr Wendel, ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihr Examen nicht schaffen.
Aha. Ja, warum nicht? Ja. Ja, weil Sie immer eine andere Linie vertreten. Ich habe dem Matthias gesagt, du, pass auf, immer eindeutig sagen, was der Professor hören will, aber dann gleichzeitig dazu sagen, ich sehe die Dinge aber anders, und zwar von der Bibel her und der modernen Naturwissenschaft und. Stellen wir das zur Verfügung, das Material, dann Klarstellung beziehen. Aber da beginnt doch so ein Stück Verfolgung an der Universität. Das sagt dieser Professor vor den Kommilitonen, der Wende wird das Examen nicht schaffen. Obwohl der Matthias sagte, ich bin der Einzige, der Bescheid weiß. Die anderen haben null Ahnung von der Bibel. Null Ahnung. Nichts. Muss man sich mal vorstellen. Und dann hat er seinen Professor festgenagelt und hat gesagt, wissen Sie, Sie haben in diesem letzten Semester, haben Sie gesagt, wer ein Referat hält, kann nicht schlechter als 3 sein. Wenn das Referat gelingt, natürlich, klar. Und dann hat der Matthias gesagt, vor allen Kommilitonen, das haben Sie gesagt, ich bin der Einzige gewesen, der ein Referat gehalten hat. Sie können mir keine schlechtere Note geben als eine 3. Und als sie alle draußen waren, hat er ihnen dann wieder gesagt, dafür werde ich sorgen, dass Sie Ihr Examen nicht schaffen. Ist doch sehr ermutigend, ne? Warum geht es den Gottlosen so gut? Kommt das dann hoch, oder? Und dann bin ich der Einzige, der Gott treu geblieben ist, wie Jeremia, das ja dann für sich selber so auch reklamiert. Und sagt, Gott, warum? Andererseits muss er dann in Kapitel 15 das dann auch so erleben, wie er eigentlich einen Weg geführt wird, der sehr unbegreiflich ist. Nämlich, er steht vor Gott, er betet, Kapitel 14 auch, er betet für das Volk Israel. Und was sagt Gott? Bitte nicht mehr für das Volk Israel. Nein, es beginnt Gericht. Bitte nicht mehr für sie. Das ist schon niederschmetternd. Warum währt doch mein Leiden so lange? Die Last seines Dienstes wurde für ihn fast unerträglich. Jeremia 15, Vers 18. Ich lese das mal eben vor. Von Vers 16 an vielleicht. Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt, noch mich mit ihnen gefreut, sondern saß einsam gebeugt von deiner Hand. Denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Warum währt doch mein Leiden so lange? Und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, das sagt der Gott gegenüber, der nicht mehr quellen will. Darum spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren. Doch du kehre dich nicht zu ihnen. Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Wenn man dann Kapitel 14 liest, das mal so als Hausaufgabe, wo Gott ihm dann sagt, hier von Vers 11 an, dass er nicht mehr beten soll um Gnade für das Volk, wie schwer. Und er steht dann vor Gott und sagt, Herr, warum? Sie haben doch nur, Entschuldigung, aber ihren falschen Propheten zugehört. Sie haben doch nur getan, was die Propheten gesagt haben. Und dann muss Gott ihnen mitteilen, Moment, natürlich die Verantwortung der Geistlichkeit, klar. Aber nicht nur die Geistlichkeit ist verantwortlich.
sondern auch die Eigenverantwortung ist da. Sie wissen ja um mein Wort eigentlich, ja? Und Sie müssen einfach lernen, dass Sie um der Gerechtigkeit Gottes willen nicht bestehen können. Andererseits, dass Gott Sie so durch die Tiefe führt, weil seine Liebe offenbar wird. Mitten im Gericht immer noch Gnade. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort immer wieder darstellt. Nur ganz schnell noch zum Neuen Testament. Wir müssen ja die Klärung schaffen für uns. 2. Korintherbrief, 1. Kapitel. 2. Korinther 1. Von Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir die trösten können, die in irgendeiner Bedrängnis sind, genau mit dem Trost, mit dem wir selber von Gott getröstet werden. Zu all den Dingen, die ich bis jetzt schon gesagt habe, was Gottes Ziel ist, in die Zukunft hinein, Vorbereitung auf gewisse Dienste und Aufgaben etc. Okay, Gott will sich selber darstellen und mitteilen. Auch hier in einer besonderen Weise, nämlich Gott führt uns, den Einzelnen, manchmal so durch die Tiefe, damit er den Trost von Gott erfahren kann. Mit welchem Ziel? Damit, wenn andere in seiner Umgebung durch Not hindurch müssen, genau mit diesem Trost, den man selber von Gott empfangen hat, jetzt weiterschenkend trösten kann. Also, Gottes Formel. Gott führt mich durch die Tiefe, um seinen Trost zu erleben, damit ich andere damit trösten kann, die durch Not hindurchgehen. Und so sehe ich unseren Dienst. In gleicher Weise 2. Korinther 4, da geht es ja auch darum, dass der Apostel Paulus das deutlich macht, er wird von Gott durch diese Not und Tiefen hindurch geführt, damit er über diesen Weg anderen Hilfe wird, damit Gottes Lob in der ganzen Gemeinde groß werden kann über dem, wie Gott so durchbringt. Noch eins, ganz schnell, Römer 8, 28, Gottes Ziel. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich fasse ganz schnell zusammen. Was Gott mit uns vorhat, ist, gerade durch diese ja, für uns ausweglosen Situationen in unserem Leben, wo wir eigentlich dieses Herr, warum in unserem Herzen tragen. Was Gott damit vorhat, ist, er möchte uns gestalten in das Bild Jesu. Wir sollen ein Abbild Jesu werden in dieser Welt. Das ist sein Ziel. Dazu noch ganz schnell 1. Petrus 1. Es gibt nur da Frucht in unserem Leben. Und zwar Frucht, dass wir Gott zur Ehre leben, also, dass er uns zum Segen setzen kann. Nur da, wo wir selber durch die Anfechtungen hindurchgehen. Es gehört also dazu. Das ist wichtig. Wollen Sie Gott zur Ehre leben? Tja, dann geht es durch diese Anfechtungen. Es geht nicht anders. Vorbereitendes Handeln Gottes, damit er sich selber mitteilen, darstellen, offenbaren und verherrlichen kann. Und deshalb letzter Gedanke Johannes 12. Und das sollten wir immer wieder buchstabieren lernen, gerade wenn wir so in dieser Warum-Frage stehen. Der Jesus, er geht gerade so Richtung Jerusalem. Er weiß, dieser Weg führt über Gethsemane nach Golgatha. Und jetzt steht er auch in dieser Frage. Was soll ich beten? Nachdem er in Jerusalem eingezogen war und da Leute kommen und sagen, Mensch, wir wollten eigentlich mal eine Audienz mit diesem Jesus. Ist das möglich? Und dann sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es einzeln, bleibt es allein. Nur wenn es erstirbt, bringt es Frucht.
Und dann betet er Jesus: Vater, was soll ich denn jetzt beten? Hilf mir aus dieser Stunde! Und dann sagt er zu seinem eigenen Wunsch: Nein, dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das heißt, der Jesus gibt sich so mit Haut und Haaren, mit seinem Ganzen, was ihn ausmachte, als Sohn Gottes und Mensch zugleich, als Lamm Gottes, bewusst in die Hand seines Vaters und sagt: Vater, bitte, vollende du den Weg mit mir. Ich will, dass dein Wille geschieht. Dieses total sich in Gottes Hand begeben. Ich will, dass dein Wille geschieht. Und genau da kommt die Rückmeldung von Gott. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Das heißt, der Vater sagt: Ja, mein Sohn, ich habe übernommen. Ich bringe dich zu meinem Ziel. Aber die Grundbereitschaft, die sollte da sein. Dieses Ja, Vater. Ich fasse zusammen. Da, wo diese Warum-Frage auch in unserem Leben einfach da ist, und die ist da, die können wir nicht ausradieren. Da sollte diese Frage immer den Blick ganz nach vorne zu unserem Vater im Himmel haben. Warum? Weil wir dann sehen werden, dass Gott etwas Besonderes vorbereitend mit uns vorhat. Ob das Frage der Frucht ist, ob das Frage der besonderen Gotteserkenntnis ist, ob das eine Vorbereitung auf eine ganz bestimmte Aufgabe ist, oder ob es, das ist das schönste Ziel, dieses gleichgestaltet werden in das Bild Jesu ist. Aber sein Ziel ist klar. Er möchte, dass wir dem Herrn Jesus ähnlich werden. Und das wünsche ich euch. Und deshalb, wenn die Frage warum auftaucht, Hans-Ulrich, dass so wenig am Bau sind, Entschuldigung, dann sag Herr Jesus: Okay, dann verherrliche deinen Namen. Ich will, dass du zum Ziel kommst. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott selbst Engel auf die Baustelle schicken kann, ja, dass das, was ihr nicht könnt, er fertig bringt. Gott segne euch dazu. Amen. Okay. Wollen wir still werden und beten? Vater im Himmel, Herr Jesus, wir stehen so oft vor dieser Frage, warum? Viele Wege, die du uns geführt hast, die haben wir zunächst überhaupt nicht zuordnen können. Aber nimm von Herzen Dank dafür, dass du in deiner Souveränität von der himmlischen Welt her den Plan gemacht hast für unser Leben. Für jeden Einzelnen von uns hier, für die Kinder oben in der Kinderstunde, für die ganz Kleinen im Kinderwagen. Du hast deinen Weg mit uns, deinen Plan. Vater im Himmel, und wir möchten, dass dieser Weg wirklich zum Ziel kommt, dass du mit uns zu deinem gedachten Ziel kommst. Und unser Wunsch ist von daher: Ja, Herr, übernimm du den Weg. Wir möchten gehorsam sein. Wir wollen jeden Schritt neu aus deiner Hand nehmen, auch jeden Weg, den du führst. Und wir wollen Lernende sein, Lernende von dir. Herr Jesus, deshalb geben wir uns jetzt in deine Hand, so wie ein Paulus, der einfach dankend vor dir steht und das so formulieren kann: Herr, ganz egal, was passiert, die Hauptsache, dein Name wird weitergesagt. Die Hauptsache, dein Name wird groß. Komm du selber mit uns zum Ziel. Herr Jesus, und so befehlen wir uns jetzt dir und deiner Treue an. Bitte vergib uns, wo wir bei dem Warum stehen geblieben sind, wo wir manchmal vielleicht sogar innere Auflehnungen erlebt haben gegen dich. Herr Jesus, und hol du uns jeden Einzelnen immer wieder neu raus, da wo die Gedanken uns erwürgen wollen, im Selbstvorwurf. Danke, dass du vergibst. Und danke, dass wir mit allem jetzt so auch vor dir stehen dürfen. Und das erbitten wir. Mach uns ganz sauber, Herr, nur für dich. Und übernimm uns Komplett und total. Auch in dieser neuen Woche unser ganzes Leben. Dich wollen wir ehren. Amen. Amen.